Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon. Herzlich willkommen. Die Arbeit auf den Intensivstationen ist aufreibend und Mediziner warnen vor einem weiteren deutlichen Anstieg der Zahl der Intensivpatientinnen und Patienten. Wie die Pflegerinnen und Pfleger das erleben, wir geben Ihnen gleich einen Einblick. Nehmen Sie mit auf die Station der Kölner Uniklinik. Nach dem Bundestag hat nun auch der Bundesrat die Corona-Neuregelungen beschlossen. Von den Unionsministerpräsidenten gab es da allerdings deutliche Kritik. Bayerns Ministerpräsident Söder, der hat sich jetzt zu neuen Corona-Maßnahmen für den Freistaat geäußert. Bas Zug, keine Weihnachtsmärkte. Unser Landeskorrespondent wird uns mehr dazu sagen. Und anlässlich des bevorstehenden Totensonntags ist unser Korrespondent in Hessen der Frage nachgegangen, wie sich die deutsche Friedhofskultur auch unter ökologischen Aspekten gewandelt hat. Für nicht gegen das Coronavirus Geimpfte wird das öffentliche Leben weiter eingeschränkt. Was aber nach Ansicht des Präsidenten des Robert-Koch-Instituts Wieler da beschlossen wurde, das reicht immer noch nicht aus, um die Corona-Lage in den Griff zu bekommen. Er forderte heute darüber hinaus noch einmal, Großveranstaltungen abzusagen, Hotspots wie schlecht belüftete Clubs und Bars zu schließen, private Kontakte auch zu reduzieren. Schon jetzt ist die Situation auf den Intensivstationen in manchen Regionen äußerst schwierig. Ohnehin sind viele Pflegekräfte schon von den zurückliegenden Monaten erschöpft, frustriert und auch ausgelaugt. Felicitas Böselager hat das auch erlebt bei ihrem Besuch auf der Intensivstation der Uniklinik in Köln.
Ja, dann gehe ich doch jetzt mal kurz da rein und mache die Ernährung wieder an.
Anushka Mucha beugt sich mit einer Kollegin über eine Tabelle. Hier tragen die Pflegekräfte in der Intensivstation der Uniklinik Köln stündlich neue Werte ihrer Patienten ein. Die Tabelle liegt auf einem Stehpult vor einem Isolationszimmer. Hinter einer Glasscheibe liegt ein Corona-Kranker. In diesem Moment ist er der einzige Covid-Patient auf der Station.
Aktuell ist es so, dass wir viele der Covid-PatientInnen in den letzten Tagen verloren haben. Die sind verstorben.
Jetzt werden die Zimmer für die nächsten vorbereitet. Mucha zieht sich Schutzkleidung an, um zu ihm reinzugehen. Ihre Handbewegungen sind routiniert. Man spürt, dass sie keine Sorge hat, das Zimmer mit dem Corona-Patienten zu betreten. Durch die Scheibe ist zu sehen, wie Mucha an das Bett des Patienten tritt. Freundlich nimmt sie ihn an der Hand. Der Pflegeaufwand bei Covid-Patienten sei extrem hoch, berichtet sie.
Die Isolation ist anstrengend, man muss sich jedes Mal verkitteln. Man schwitzt extrem viel in den Zimmern, weil es natürlich auch nicht kalt in den Zimmern sein kann. Da liegen ja nun mal Menschen. Man ist viel alleine in den Zimmern auch, weil jeder irgendwie in seinem Zimmer ist und seine Sachen machen muss. Und dann trifft man sich nur ab und zu auf dem Flur.
Anushka Mucha ist seit 10 Jahren Pflegekraft auf dieser Intensivstation. Eine so anstrengende Zeit wie in den vergangenen Monaten hat sie noch nicht erlebt.
Ich erinnere mich an Dienste, wo ich 5 Stunden im Covid-Zimmer gestanden habe und versucht habe, irgendwie mit meinen ärztlichen KollegInnen, mit meinen PflegekollegInnen jemanden zu retten. Und dann kommt man aus dem Zimmer raus und ist wirklich, die Socken sind durchgeschwitzt. Und man steht da und am nächsten Tag gibt es irgendeinen Hashtag, der irgendwie sagt, stopp die Covid-Maßnahmen oder was auch immer. Und man steht da und denkt, das ist ja wohl nicht euer Ernst.
Und im Unterschied zu den ersten Monaten der Pandemie seien viele Fälle, die jetzt bei Ihnen auf der Intensivstation landen, vermeidbar gewesen, sagt Mucha.
Und es ist immer eine Belastung, wenn man sieht, dass die jungen PatientInnen hier auch extrem schlecht dran sind und versterben. Und dass man da auch sagen muss, ey, du bist Mitte 30, gebildet, bist der deutschen Sprache mächtig und hast es nicht hinbekommen, dich impfen zu lassen. Warum? Warum hast du dich nicht geschützt davor?
Diese vermeidbaren Krankheitsverläufe belasten auch den Oberarzt der Intensivstation Matthias Kochanek sehr.
Ja, also bewirkt bei mir so ein Wechselbad der Gefühle von Resignation über Emotionslosigkeit, über, ich würde mal sagen, Aggression auch tatsächlich bis Sprachlosigkeit. Und das ist, ja, ist nicht gut.
Trotzdem müssen auch diejenigen eine gute medizinische Versorgung erhalten, die sich nicht impfen lassen, fügt Kochanek hinzu. Das sei emotional nicht immer leicht. Mucha erzählt, dass ihr dabei ihre lange Berufserfahrung hilft.
Natürlich ist es so, dass man frustriert ist darüber, dass die persönliche Person, Anushka, ist frustriert darüber, dass jemand sich hat nicht impfen lassen. Mein beruflicher Anspruch ist aber so groß, dass ich sagen kann, ich muss hier trotz allem, was meine private Person denkt, absolut professionell mit einem großen Anspruch an mich selber pflegen. Da kann ich mich zu Hause nochmal drüber aufregen, aber hier hat das nichts zu suchen.
Denn wenn jemand schon auf der Intensivstation liegt, dann bringt auch der erhobene Zeigefinger nichts mehr, sagt Mucha.
Ich habe nochmal nach ihm geschaut. Wir haben ein bisschen was an den Medikamenten verändert.
Der 70-jährige Mann, den Mucha gerade pflegt, ist doppelt geimpft. Er wurde 20 Tage beatmet. Heute konnten sie ihm den Beatmungsschlauch abnehmen. Mucha hat Hoffnung, dass er die Covid-Erkrankung überlebt. Aber es gibt auch andere Beispiele, erzählt Oberarzt Kochanek.
Heute Morgen ist bei uns ein alter Mensch verstorben, der exakt heute an seinem Sterbetag, ist heute Morgen knapp 10 Uhr gestorben, heute an seinem Sterbetag hätte er seine Boosterimpfung kriegen sollen. Zweimal geimpft, Ehefrau 50 Jahre mit verheiratet. Und das frustriert einen wirklich. Und das macht einen echt traurig, wenn man so eine Familie sieht, wo man sagt, vermeidbar wäre das auf jeden Fall gewesen.
Ein Patient, der alle Maßnahmen für sich ergriffen hat und dennoch verstirbt, das ist für Kochanek das Drama der jetzigen Pandemiephase. Bei höherer Impfquote wären auch die Menschen geschützt, bei denen aufgrund einer Vorerkrankung auch ein Impfdurchbruch zu schwerem Verlauf führen kann. Die meisten Corona-Patienten auf der Intensivstation sind aber nicht geimpft. Kochanek weiß gar nicht mehr, was er sagen soll, wenn er nach geeigneten Corona-Maßnahmen gefragt wird. Er hat das Gefühl, dass die Warnungen der Wissenschaft ohnehin seit Monaten verhallen. Die Politik habe viel zu langsam reagiert. Wer Kochanek und Mucha trifft, spürt schnell, wie sehr beide ihren Beruf lieben. So ist auch die Stimmung im Team der Intensivstation von Zusammenhalt und Offenheit geprägt. Vor allem deshalb kommen die beiden mit der hohen Arbeitsbelastung zurecht, sagt Mucha.
Wir haben trotzdem Angst davor, was noch kommt. Dass man sagen muss, ja, hier sind jetzt 28-jährige PatientInnen. Ob davon alle überleben, weiß ich nicht. Dass man das Gefühl hat, man kommt nicht mehr hinterher. Dass die Leute versterben und man quasi schon den Bettplatz neu vergeben hat. Dass man nicht kurz durchatmen kann. Dass man nicht mal kurz sich sammeln kann. Weil man darf nicht vergessen, wir müssen eigentlich immer hochkonzentriert arbeiten.
Eine schwierige Lage auf den Intensivstationen. Felicitas Böselager war das. Die Infektionszahlen steigen. Die Politik hat reagiert, wenn auch für manche noch nicht genug. In der kommenden Woche läuft also die epidemische Lage aus. Dem neuen Infektionsschutzgesetz hat der Bundesrat heute, wenn auch teils mit Grummeln, zugestimmt. 3G am Arbeitsplatz und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Zudem können die Länder Maßnahmen wie Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen beibehalten. Maßnahmen wie Ausgangssperren oder pauschale Schließungen, die sind nicht mehr möglich. Was bedeutet das jetzt für die Bundesländer? Mit am höchsten ist die Inzidenz in Bayern. Ministerpräsident Markus Söder ist vor einer guten Stunde vor die Presse getreten, um mitzuteilen, welche Corona-Maßnahmen dort nun vorgesehen sind. Unser Landeskorrespondent Michael Watzke hat ihm zugehört. Und Herr Watzke, einiges soll verschärft werden. Was genau?
Das kann man zweiteilen. Einmal in das generelle Bundesland Bayern und einmal in die Hochinzidenzgebiete in Bayern. Faktisch sind das 8 Landkreise, bei denen die Inzidenz über 1000 liegt. Für beide gelten unterschiedliche Dinge. Ich fange mal mit dem Freistaat Bayern an. Dort sind die Maßnahmen drastisch. Alle Clubs, Diskotheken und Bars werden für die nächsten 3 Wochen komplett schließen. Weihnachtsmärkte wird es in diesem Jahr in Bayern nicht geben. Wenn der Landtag zustimmt, am Dienstag ist die Abstimmung, dann gilt das alles also ab dem nächsten Mittwoch. Außerdem Kultur- und Sportveranstaltungen werden nur noch mit einer Auslastung von maximal 25% an Zuschauern und mit der 2G-Plus-Regel erlaubt. Das heißt also, es reicht nicht, wenn man geimpft oder genesen ist, man muss dann auch noch einen Test vorweisen. Was die bayerische Staatsregierung auf jeden Fall offen halten will, sind die Schulen. Dort gilt zwar weiterhin Maskenpflicht, aber die Schulen sollen offen bleiben. Das also das gesamte Bundesland Bayern. Und dann gibt es noch die Vorkehrungen in den Hochinzidenzgebieten, also 8 Landkreise mit über 1000 Inzidenz. Da gibt es wirklich de facto eine Schließung etwa der Gastro und der Kultur und noch weitergehende Maßnahmen für Ungeimpfte. Markus Söder hat es heute bezeichnet als einen de facto Lockdown für Ungeimpfte.
In der kommenden Woche, ich habe es gesagt, läuft die epidemische Notlage ja aus. Es wird einen anderen Handlungsrahmen für die Bundesländer geben, in den die nun für Bayern verkündeten Maßnahmen tatsächlich wie reinpassen.
Ja, das ist noch eine spannende Frage, die nicht ganz geklärt ist. Denn tatsächlich ist es so, dass durch diese Übergangsfrist die aktuellen Maßnahmen noch bis zum 15. Dezember möglich sind. Das sind also knapp 3 Wochen. Das soll jetzt als Wellenbrecher dienen, so hat Markus Söder das gesagt. Wenn man allerdings nach Österreich schaut, wo es diesen Schritt schon gab und wo er bisher nicht zu einer maßgeblichen Änderung der Inzidenzlage geführt hat, dann muss man sagen, auch in Bayern wird das möglicherweise nicht reichen. Und nach dem 15. Dezember wird es sehr viel schwieriger, weil diese epidemische Notlage von nationaler Tragweite eben ausläuft und bestimmte Dinge, Sie haben es vorher schon erwähnt, wie etwa Lockdowns oder wie Kontaktbeschränkungen dann nicht mehr so einfach möglich sind. Auch jetzt hat sich die Regierung in Bayern entschieden, bestimmte Dinge nicht einzuschränken. Beispielsweise wird der Einzelhandel geöffnet bleiben, aber es wird dort eine Quadratmeterbeschränkung geben. Es dürfen also nicht mehr so viele Menschen in die Läden hinein, wie es momentan der Fall ist.
Also bevor die Frist abgelaufen ist, 15. Dezember, der Versuch hier also einer Trendumkehr. Wie ist die Lage in Bayern?
Sie ist schwierig, sie ist dramatisch. Es kommt darauf an, wen man fragt und in welcher Region man fragt. Noch hat es nicht so viele Verlegungen von Patienten außerhalb des Bundeslandes gegeben. Die Kleeblattstruktur, so hat es Bayerns Gesundheitsminister Holitschek heute gesagt, ist noch nicht, in Bayern jedenfalls noch nicht in Anspruch genommen worden. Das heißt also, Kleeblattstruktur bedeutet Verlegungen in andere Bundesländer oder sogar ins Ausland. Aber es wird immer schwieriger in den Hochinzidenzgebieten, etwa in Rottal, in Mühldorf, die liegen alle vor allem im Süden und Osten Bayerns, wo die Impfquote einfach extrem niedrig ist. Teilweise, wenn man die Gesamtbevölkerung nimmt, nicht mal 50% oder gerade so 50% beträgt. Dort sind wirklich alle Betten belegt. Dort versuchen Ärzte händeringend andere Betten, Intensivbetten zu finden. Das Problem sind nicht die Betten, die sind da, auch die Beatmungsgeräte. Aber es gibt zu wenig Pflegerinnen und Pfleger, die die bedienen können und die in den Krankenhäusern zur Verfügung stehen. Das macht die Situation dramatisch. Es ist keine Besserung in Sicht. Im Gegenteil, die Zahlen gehen hoch. In München ist die Inzidenz mittlerweile bei fast 700 und der R-Wert, der ist sehr, sehr wichtig, der ist bei 1,5. Das heißt, es gibt noch eine sehr, sehr starke Zunahme von Fällen in Bayern.
Und daher verschärft die Landesregierung jetzt die Corona-Maßnahmen. Michael Watzke hat uns geschildert, was da geplant ist. Dankeschön. Der Totensonntag, der letzte Sonntag des Kirchenjahres, der liegt vor uns. An dem Gedenktag sollen Menschen Trost finden, wenn etwa im vergangenen Jahr der Verlust eines Angehörigen oder eine Trennung zu beklagen war. Für viele Hinterbliebene ist dieser Tag auch ein Anlass, auf den Friedhof zu gehen. Deren Gesichter, die haben sich in den zurückliegenden Jahrzehnten langsam gewandelt. Es gibt mehr und mehr Urnengräber, auch in Friedwäldern und Ruheforsten außerhalb der Städte. Gleichzeitig sind auf den innerstädtischen Friedhöfen Grabfelder für Muslime auch entstanden. Dennoch blieben mancherorts Grabflächen auch leer. In Zeiten des Klimawandels vielleicht eine Chance. Wie werden diese Flächen genutzt? Ludger Fittgau hat sich das im hessischen Darmstadt zeigen lassen. Friedhofskultur unter ökologischen Gesichtspunkten.
12 Uhr mittags. Aus dem nahegelegenen Wuchsviertel dringt die Glocke der evangelischen Kirche bis zum Eingangsbereich des sogenannten Alten Friedhofs in Darmstadt. Sogar die Sonne lugt seit Tagen das erste Mal wieder durch den grauen Schleier des Novemberhimmels. Wohl auch deshalb ist der innerstädtische Friedhof an diesem Mittag gut besucht.
Ich nutze es auch manchmal einfach als grüne Oase, um etwas spazieren zu gehen kurz.
Weil das hier natürlich auch ein Habitat ist, jetzt auch für die Vögel und für die Tierwelt. Hier sind zum Beispiel ziemlich viele Eichhörnchen, aber auch Vögel, die hier jetzt angesiedelt sind.
Es ist viel grün. Ja, es ist einfach schön, über den Friedhof zu gehen, finde ich immer.
Ich treffe Holger Wagner von der kommunalen Friedhofsverwaltung in Darmstadt an einem Automaten direkt am Friedhofseingang. Hier können für 2 Euro Grablichter gezogen werden. Die ausgebrannten Lämpchen können dann wieder in den Kasten zurück. Die Friedhofskultur nachhaltiger zu gestalten, ist hier seit Mitte der 1990er Jahre ein Thema. Dazu gibt es viele kleine Stellschrauben, so Holger Wagner. Die größte ökologische Bedeutung haben jedoch die alten Friedhofsbäume.
Wir haben in der Stadt ca. 45.000 Bäume plus knapp 12.000 Friedhofsbäume. Die Friedhofsbäume werden in diesen Benennungen oft vergessen. Ich halte es für sehr wichtig, dass wir die Friedhöfe auch deswegen halten, weil sie eine ökologische Funktion haben.
Auch wenn mehr und mehr Menschen es vorziehen, sich in sogenannten Friedwäldern bestatten zu lassen, die klassischen Friedhöfe wird es weiterhin geben, glaubt Holger Wagner. Und das denken auch einige Friedhofsbesucherinnen und Besucher.
Und wie es die Zukunft bringt, weiß man ja sowieso nicht. Es kommen noch geburtsstarke Jahrgänge, die leider auch mal sterben müssen.
Ganz allgemein hat sich die Friedhofskultur in den letzten Jahrzehnten allerdings gewandelt, betont Holger Wagner von der Darmstädter Friedhofsverwaltung.
Wir haben seit vielen Jahren jetzt mittlerweile 70% Urnenbeisetzung und 30% Erdbeisetzung. Und
Holger Wagner hofft, dass es nicht noch mehr Urnenbeisetzungen werden. Denn dann werde auf Dauer weniger Friedhofsfläche gebraucht.
Ja, es ist einfach die Hoffnung, dass wir die Flächen, die wir jetzt in Darmstadt haben, das sind insgesamt 66 Hektar, dass wir die auf Dauer erhalten können als Friedhof.
Wieder Zustimmung bei den Friedhofsbesucherinnen und Besuchern.
Ja genau, es ist jetzt ja hier auch eh so, dass ganz viel Natur da ist und es sind ja immer zwischendurch auch mal größere Bäume und das bringt es ja einfach schon, wenn Bäume da sind und einfach auch, wenn vielleicht nicht so viele Menschen immer mal da sind auf dem Friedhof, ist es einfach ein bisschen diese Ruhe, die die Natur auch braucht.
Sowas auch mit dem ganzen alten Baumbestand hier, das sollte unbedingt so erhalten bleiben. Wenn halt eben weniger Gräber da sind, dann kann man vielleicht auch die eine andere kleine Ecke machen, wo man sich setzen kann.
So ein Friedhof bleibt.
Immer mal wieder sind allerdings in deutschen Großstädten in der Vergangenheit Friedhöfe auch zu offenen Parks umgestaltet worden, wenn sie nicht mehr gebraucht wurden. Beim alten Friedhof in Darmstadt ist das schwer vorstellbar, denn er ist komplett ummauert. Viele Gräber und Grabsteine sind auch Kulturdenkmäler aus den vergangenen 250 Jahren. Georg Büchners Freund und Vormärzmitstreiter Friedrich Ludwig Weidig ist hier genauso begraben wie etwa Heinrich von Gagern, der Paulskirchenpräsident von 1848. Erinnerungskultur und Ökologie müssen unter einen Hut gebracht werden, so Holger Wagner.
Das ist ein Thema, ja. Also wir haben hier 92 denkmalgeschützte Grabstätten, die nochmal einzeln unter Denkmalschutz stehen. Der alte Friedhof in seiner Gesamtheit steht unter Denkmalschutz.
Doch gerade bei den Gräbern bedeutender Persönlichkeiten, die ohnehin von der Stadt gepflegt werden müssen, versucht die Stadt auch die ökologische Vielfalt zu erhöhen. Etwa durch die Art der Bepflanzung.
Wir haben von der Technischen Universität eine Versuchsreihe laufen, wo insektenfreundliche Staudenmischungen beobachtet werden. Wir selber versuchen an Freiflächen mittlerweile statt Raseneinsaat eine Wildblumeneinsaat zu machen und haben das an verschiedenen Flächen und auf verschiedenen Friedhöfen getestet, insbesondere hier auf dem alten Friedhof.
Diese Wildblumenwiesen legen die Darmstädter Friedhofsgärtnerinnen und Gärtner zunächst da an, wo wenig Publikumsverkehr ist. Denn es gibt auch Leute, die solche Wiesen auf dem Friedhof als ungepflegt betrachten. Grabpflege und Ökologie, es bleibt eine Gratwanderung, so Holger Wagner.
Sie müssen versuchen, das alte, herkömmliche Bild, was von Friedhöfen vorhanden ist, insbesondere in der älteren Bürgerschaft, ja, dass ein Grab gepflegt sein muss, dass die Kieswege als Kieswege zu erkennen sein müssen. Das ist ein Zwiespalt oder ein Thema, wo sie vermitteln müssen als Friedhofsverwaltung zwischen den Generationen.
Wildblumenwiesen auf dem Friedhof, wie Artenvielfalt und Bestattungstraditionen zusammenpassen. Ludger Fittgau ist dieser Frage nachgegangen. Was motiviert Menschen, sich ehrenamtlich zu engagieren, ohne finanzielle Gegenleistung in der Freizeit? Dieser Frage gehen wir morgen in unserer Reportagesendung Das Wochenendjournal nach. Morgen früh ab 10 nach 9 hier im Deutschlandfunk. Gutes tun, aber warum? Schon heute Abend können Sie die Sendung im Internet abrufen, deutschlandfunk.de/das-wochenendjournal. Und damit geht diese Sendung zu Ende. Warum Schultoiletten so stark von Zerstörungsattacken betroffen sind, erfahren Sie noch im Anschluss an die Nachrichten in unserem Bildungsmagazin Campus und Karriere, dann mit Armin Himmelrath. Ich bin Petra Enzminger, wünsche Ihnen einen angenehmen Nachmittag.